Deutschlandfunk Interview.
Die Ukraine hat gewählt, zum dritten Mal schon in diesem Jahr, und herausgekommen ist ein Ergebnis bei der Parlamentswahl, das Beobachter in der Ukraine nicht weniger als eine Wahlrevolution bezeichnen. Wohin steuert das Land unter Volodymyr Selenskyj und seiner Partei? Das haben wir kurz vor der Sendung die Grünpolitikerin Marie-Louise Beck gefragt. Sie saß bis 2017 im Bundestag und sie beobachtet seit vielen Jahren das Geschehen in der Ukraine. Frau Beck, wenn wir uns das Resultat der Parlamentswahl mal anschauen, bedeutet das frischen Wind für das Parlament oder ist das jetzt vielmehr ein Spielbetrieb für Amateure?
Es kann beides bedeuten. Ich glaube, alle, die die Ukraine gut kennen, sind vorsichtig in der Bewertung. Es ist ja schon während der Präsidentschaftswahl so gewesen, dass Herr Selenskyj sich den Fragen der Journalisten entzogen hat. Er ist sehr im Ungefähren geblieben. Und auch bis jetzt hat es kein wirklich echtes Programm gegeben. Und diese Wahlen sind ja ein Parforce-Ritt gewesen, um den Rückenwind, den er bekommen hatte mit den Präsidentschaftswahlen, möglichst schnell auszunutzen. Dass nun die Menschen eigentlich wie in Frankreich nach dem Modell von Macron sich bewerben konnten, die noch nie in einem Parlament gesessen haben, ist in einem Land, das so enttäuscht ist von den alten Eliten, eine spannende Idee gewesen, aber sie ist natürlich auch nicht ohne Risiko.
Ja, wenn wir uns das genauer ansehen, ein Großteil der Ukrainer hat also die Partei eines Fernsehstars und die eines Rockmusikers gewählt und an zweiter Stelle kommt aber eine offen pro-russische Partei. Welcher Wählerwille steckt dahinter aus Ihrer Sicht?
Zunächst einmal ist die ganz große Botschaft, wir haben das Establishment satt. Das gilt auch Poroschenko. Auch ihm wurde ja ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht und er konnte ihn nicht einlösen. Wobei ich manchmal denke, das Urteil ist auch bei ihm etwas zu scharf, denn er hat ja doch immerhin Kurs gehalten Richtung EU. Aber er hat eben auch persönlich zum Schluss nicht mehr überzeugt. Vor allen Dingen nicht als jemand, der die Korruption ernsthaft bekämpfen will. Also weg mit dem Establishment. Wir wollen ganz neue Leute. Wir wollen unerfahrene Leute. Ob sich das jetzt so herausstellen wird, ob vielleicht gerade über die Direktkandidaten doch wieder über die Oligarchen ihre Handlanger platziert worden sind, das wird sich erst im Laufe der Zeit herausstellen. Also es gibt natürlich ein großes Risiko, zumal die absolute Mehrheit, die Selenskyj nun in der Rada haben wird, in einem Land, in dem die Checks and Balances nicht gut ausgebildet sind, die kann natürlich verführen.
Und wie groß ist dieses Risiko aus Ihrer Sicht, dass da diese Verführung zu groß wird?
Also das wage ich nicht zu beurteilen. Wir alle wissen nicht, welche Menschen wirklich jetzt in dieser Rada sitzen werden. Wir kennen ein paar Eckpunkte. Wir wissen, dass ein Anwalt von dem ganz aggressiven Oligarchen Kolomoyski die Präsidialadministration führt. Das ist ein Zeichen, was einen etwas beunruhigen muss. Gleichzeitig aber gibt es auch die Erklärung, dass nur ein erfahrener, technokratischer, wirtschaftsorientierter Mensch Ministerpräsident werden soll. Insofern geht es eben in beide Richtungen und ich würde sagen, Ausgang offen.
Sie waren ja vor Ort in der Ukraine, haben die Wahl dort aus nächster Nähe beobachtet. War sie fair und frei?
Das beurteilt ja in der Regel die OSZE mit sehr viel mehr Möglichkeiten, als ich sie als Individuum habe.
Was war Ihr Eindruck?
Der Eindruck ist absolut fair und frei. Das war ja auch schon bei der Präsidentschaftswahl so, dass tatsächlich in diesem Transformationsland ein Präsident abgewählt wurde und ohne Sperenzchen abgetreten ist. Also wieder ein Machtwechsel, der friedlich verlaufen ist. In Kiew war die Atmosphäre vollkommen unaufgeregt. Ich würde fast sagen gelangweilt. Die Wahlbeteiligung hat ja auch etwa nur bei 50% gelegen, wobei die Wahlen auch direkt in die Ferien gefallen sind. Und da ist man in der Regel im Juli, August in der Ukraine auf der Datsche. Wenn ich ganz kurz Ihnen vielleicht noch mal die Antwort geben kann auf die pro-russische Partei, das
Bitte, das hätte sie auch noch vergessen. Gefragt.
Ja, es ist die zweitstärkste Partei, wenn wir auf die Listen schauen. Aber mit 13% gegenüber den Wahlen, die die prorussischen Kräfte noch bei den letzten Parlamentswahlen hatten, natürlich massiv abgeschlagen. Insofern ist die These, dass Putin mit seiner Politik die Ukraine verloren hat, durch diese Parlamentswahl noch einmal bestätigt worden. Er hat ja das Gesicht des pro-russischen Blocks Medvedchuk noch mal fernsehträchtig zu sich eingeladen nach Moskau. Die Bilder sind überall durch die Kanäle gegangen in der Ukraine. Und das hat Medvedchuk nichts genützt. Das hat ihm vielleicht sogar eher geschadet.
Trotzdem war aber auch gleichzeitig zu lesen, dass zum Beispiel im Süden der Ukraine der Zuspruch größer war als im Landesdurchschnitt für die russische Partei. Was bedeutet das?
Es gibt nach wie vor regionale Unterschiede. Das ist ganz eindeutig. Der Westen ist klarer pro-westlich als der Osten der Ukraine. Und erstaunlicherweise sind die stärksten pro-russischen Kräfte im Süden zu finden. Ich habe dafür noch keine Erklärung. Jedenfalls ist das zumindest eine Zukunftsaufgabe für Zelensky, diese Landesteile zusammenzuführen. Er tut das ja, indem er zum Beispiel mit dem Angebot, ich spreche Russisch und ukrainisch, den Menschen zeigt, auch die, die Russisch sprechen, die sich auch Russland verbunden fühlen, haben ihren Platz in der Ukraine.
Was erwarten diese Menschen konkret von Zelensky?
Sie werden als erstes alle erwarten, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht, dass es wieder aufwärts geht. Und da liegt natürlich das Riesenproblem. Solange dieser Krieg anhält, ist natürlich die Unsicherheit für Investoren groß. Wir alle kennen das Drama um das Asowsche Meer. Die Stadt Mariupol, die dabei war, sich wirtschaftlich zu erholen, wird durch die ständige Unterbrechung des Schiffsverkehrs durch russisches Handeln ökonomisch zurückgeworfen. Die Stahlwerke können nicht mehr richtig arbeiten und auch nicht mehr entsprechend liefern. Die Infrastruktur ist auch zerstört, auch durch den Krieg zum Teil. Also natürlich ist mehr möglich, wenn politisches Vertrauen entsteht. Das bedeutet vor allem den Kampf gegen die Korruption. Aber der Krieg ist natürlich gleichzeitig eine unglaubliche Hypothek für jeden Präsidenten und jedes Parlament in diesem Land.
Und was kann Zelensky, was sollte Zelensky tun, um dort Fortschritte zu erzielen?
Er wird auf jeden Fall, wenn er wirklich Fortschritte erzielen will, Vertrauen erzeugen müssen. Und Vertrauen bedeutet, die Gerichte müssen arbeiten können. Es muss sichtbar werden, dass die Antikorruptionsbehörde keinerlei Druck ausgesetzt ist, dass tatsächlich auch an die Großen herangegangen wird, dass keine Geschäfte hinter verschlossenen Türen gemacht werden. Dieses Vertrauen würde auch westliche Investoren eine gewisse Sicherheit geben. Wir wissen, dass es da Zurückhaltung gibt, weil natürlich, wenn ich investiere, ich wissen möchte, wie sicher ist meine Investition. Und ich glaube, dass deswegen wirklich Vertrauen derzeit die allergrößte Währung ist, die Zelensky hat.